Letzten Mittwoch, es war mitten in der Nacht, bin ich von dem großen Getöse aufgewacht. Ich dachte mir, da schaust du dich mal um, woher kommt nur dieses laute, irrsinnige Brummen? Ich stieg aus dem Bett und zog meine Latschen an, weil ich laut meiner Mutter ohne die nicht rumlaufen kann. Ich joggte vor die Tür und da sah ich auch schon die Ursache für diesen lauten und kosmischen Ton. Was ich euch jetzt erzähle, das hört sich ziemlich irre an, so verrückt, dass man es eigentlich gar nicht weitersagen kann. Ich erzähle es euch trotzdem und gebe mich der Hoffnung hin, dass ich für euch danach nicht auch so ein Spinner bin, wie die, die immer sagen, sie hätten UFOs gesehen. Nur sowas in der Art ist bei mir neulich nachts geschehen. Da standen draußen riesengroße Dinger rum, die Luft, die roch nach Weihrauch und Petroleum, so kosmische Kisten, das war eine Mischung aus Fußballstadion und Aquarium. Auf jeder war eine silbergraue Abdeckhaube, darauf saß ein riesengroßer Vogel, der sah aus wie eine Taube. Inmitten von dem Unruheherd, da saß ein Mann auf einem weißen Pferd, der hat ein weißes Kleid, das war mit Blut gesprengt und seine Anwesenheit hat die ganzen UFOs gelenkt. Ich halte noch mal hin, da war mir klar, dass dies die sogenannte Wiederkunft von Jesus war. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein, da steigt so ein kaputter Nachbar in so ein UFO ein. An jedem Flugobjekt hing eine goldene Leiter mit einer Liste dran, wo man Name und Adresse soweit vorhanden ablesen kann. Ich bekam entsetzlich Angst und mir wurde plötzlich klar, dass ich auf diesen Tag überhaupt nicht vorbereitet war. Schon oft hatten mir vier ausgeflippte Typen erklärt, dass der Mann aus Nazareth bald wiederkehrt, doch ich hatte die Sachen nie sehr ernst genommen und dachte, selbst wenn es wahr ist, das wird dann schon eine Lösung kommen. Doch jetzt ist er da und ich glaube nicht mehr dran, dass ich so wie ich bin, ihm gegenübertreten kann. Ich dachte, sei es drum und fing zu suchen an, ob ich meinen Namen auf einer von den Listen finden kann. Meine Schritte wurden schwer, ich fühlte mich wie Stein, da holten die Ersten ihre Leitern ein. Und der auf dem Pferd gab das Signal ohne ein Wort und Stück für Stück, da flogen die UFOs fort. Nass, vor Schweiß und Angst im Nacken, wollte ich noch eine von den Leitern packen, doch im tiefsten meines Innern war mir klar, dass ich auf keiner von diesen Listen war. Alles würde ich geben, um dabei zu sein. Ich heulte, brüllte, schrie, doch man ließ mich nicht hinein. Und dann wachte ich schweißgebadet auf. Und dann denkst du dir, na gut, war ja nur ein Traum. Manche meinen, so ein Schwachsinn, das kann man niemandem mehr zumuten. Die Wiederkunft von Jesus, da glaubt doch niemand mehr dran, oder? Also ich sage mir immer, die Leute, die glauben mir heute die verrücktesten Sachen. Das kann ja manchmal gar nicht verrückt genug zugehen. Gibt es Außerirdische? Wann werden die Erde erobern? Bücher werden darüber geschrieben, Filme gedreht, Vorträge gehalten. Wenn du genauer hinsiehst, dann siehst du, dass es alles nichts weiter ist als ein Hilfeschrei. Die meisten Menschen, die bekommen doch mit, wir kriegen die Probleme in unserer Welt nicht mehr in den Griff. Manche erkennen, ich kriege die Probleme in meinem eigenen Leben nicht in den Griff. Dann haben sie Angst vor der Zukunft und sehnen sich nach Hilfe von außen. Es müsste doch jemand von außen kommen, der an unsere Welt reinkommt und uns hilft. Und dann bastelt man sich so unter anderem eben auch seine Vorstellung von außerirdischen Wesen zusammen. Und man kommt sich sehr modern vor und denkt vielleicht sogar, das ist was Neues, aber es ist überhaupt nichts Neues, denn von außerirdischen Wesen kannst du schon in der Bibel lesen. Genau dort in der Bibel, in der Heiligen Schrift, wird uns berichtet, dass ein Außerirdischer, der sich mit den irdischen Dingen hier bestens auskennt, in unsere Welt reinkommt. Und das ist Jesus. Und Jesus sagt dir, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, er sagt zu dir, Kopf hoch. Originalton, wie wir es bei Luther lesen, finden wir, erhebt eure Häupter. Kopf hoch. Das ist die richtige Lebenshaltung, die Jesus sich für dich wünscht in deinem Leben. Kopf hoch. Dann sollen wir natürlich möglichst die Bibel immer im Zusammenhang lesen. Man muss ja gucken, warum hat Jesus das gesagt, in welchem Zusammenhang. Man darf die Bibel nicht einfach so, einfach sich die Rosinen rauspicken, wie man es gerne hätte, sondern möglichst im Zusammenhang lesen. Die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Das haben schon die alten Glaubensväter uns ein Stammbuch geschrieben. Natürlich können Bibelworte, wenn ich die Bibel aufschlage, plötzlich unerwartet in mein Leben hineinreden und ich merke, das ist die Antwort auf meine brennende Lebensfrage, die ich gerade habe. Das gibt's. Aber man sollte sich davor hüten, die Bibel sozusagen zu einem Ziehbibel-Christentum verkommen zu lassen. Jetzt habe ich ein Problem und jetzt schlage ich mal auf, mal sehen, was der Gott mir durch die Bibel jetzt sagen will. Auch die Losung, die schon erwähnt wurde vorhin eben, heißt übrigens Herrnhuter Losung und Herrnhut liegt in Sachsen, muss man ja mal sagen dürfen. Da sind ja immer so Bibelworte drin, die Jahre vorher schon ausgelost wurden für diesen Tag. Und die sollte man auch nicht als Horoskop verwenden. Aber auch da kann es passieren, dass so ein Wort mal ganz speziell in eine Situation hineinspricht. Sonst kann es nämlich so gehen, dass du sagst, okay, ich habe ein Problem, ich schlage einfach mal irgendwie die Bibel auf und da kommst du zu Matthäus 27, Vers 3 und liest, und Judas ging hin und erhängte sich. Dann sagst du, das kann doch nicht der Wille Gottes für mein Leben sein. Dann schlägst du die Bibel nochmal auf und da kommst du zu Lukas 10, Vers 37 und da steht, gehe hin und tue desgleichen. Ihr wisst gleich sagen, so können wir mit der Heiligen Schrift nicht umgehen. Die erste Methode, wie wir damit umgehen, ist die Bibel im Zusammenhang lesen. Wenn es um den Willen Gottes für unser Leben geht, müssen wir sie im Zusammenhang lesen und diese Herrnhuter Losung, das ist immer nur die Vorspeise fürs Hauptgericht. Und wenn ich die Aufforderung von Jesus lese, dass er sagt, Kopf hoch, dann frage ich, warum soll ich denn den Kopf nicht hängen lassen? Was hat Jesus in diesem Zusammenhang gesagt? Und die Antwort von Jesus lautet, weil den Menschen in Zukunft das Wasser bis zum Hals steht und weil es für die Christenmenschen besonders schwierig werden wird. Im Kapitel 21 im Lukas-Evangelium, habe ich schon gesehen, dass manche immer die Bibel mit angeschleppt bringen, kann man immer prüfen, aber man soll übrigens immer prüfen, was bei Kirchen so rumgepredigt wird, ob das auch wirklich drinsteht. Also in diesem Lukas-Evangelium, da spricht Jesus von den letzten Ereignissen, von dem Ende der Welt und von seiner Wiederkunft. Es ist so eine Art Vorhersage der Großwetterlage, eine Prophezeiung. Da kann man ja sagen, na wisst ihr Freunde, also Prophezeiung hat es ja nun schon viele gegeben. Und was ist daraus geworden? Also eine Prophezeiung, die gab es, die war im Internet zu lesen, da hieß es, der Maya-Kalender ist die bekannteste aller Prophezeiungen. Hört, hört. Er beschreibt exakt auf den Tag genau unser gegenwärtiges viertes Zeitalter. Der 21. Dezember 2012 ist nach dem Langzeitkalender der Maya das Ende dieser menschlichen Zivilisation. 2012 ist, glaube ich, schon gewesen. Dann wurde noch eine Rettungsaktion angeboten. An einem Ort sollte man damals hingehen, das ist ein Ort in Südfrankreich, Bugarach heißt der. Und da gibt es einen kleinen Berg daneben und auf diesem Berg wurde dann versprochen, da gibt es die Garage der Außerirdischen und wer an diesem Tag auf diesem Berg ist, wird gerettet. Ich habe dann im Fernsehen ein Interview mit dem Bürgermeister dieses Ortes gehört, das waren die Hotels auf lange Zeit vorher schon ausgebucht. Aber das hatte sich ja dann erledigt. Es gibt auch eine etwas ältere Prophezeiung, die Prophezeiung der Aufklärung. Der Kamenzer Gotthold Ephraim Lessing, Kamenz liegt auch in Sachsen, der schrieb ein Buch, das heißt die Erziehung des menschlichen Geschlechts, des Menschengeschlechts. Und da drin hat er geschrieben, sie wird gewiss kommen, die Zeit der Vollendung, da der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist. Nochmal zum Mitmeißeln. Sie wird gewiss kommen, die Zeit der Vollendung, da der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist. Der Mann ist 1781 gestorben. Und was dann gekommen war, das brauche ich euch nicht erzählen. Da war nicht viel Gutes dabei. Aber was gekommen ist, das war das, was Jesus gesagt hat, was Jesus angekündigt hat. Und zwar viele, viele Jahre vor Lessing bereits. Ich will mal lesen, Originalton von Jesus. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. und es werden geschehen große Erdbeben, hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Also die Prophezeiung von Jesus ist dagegen nicht nur die bekannteste, sie hat sich auch bis heute bestätigt und wird in Zukunft Recht behalten. Unsere Zeit, die eignet sich hervorragend zur Illustration dieses Textes, dieses Bibeltextes. Wir könnten nächste Woche hergehen, die Zeitungen sammeln, die Überschriften und die Bilder ausschneiden und neben diesen Bibeltext klebende Collage stellen. Es geht also um die zukünftigen Ereignisse, um das Weltende, und die Freunde von Jesus, Jünger werden die genannt, die wollen jetzt von Jesus gleich das Datum wissen. Und diese Frage, die hat Jesus nie beantwortet, das Datum, sondern das hat er immer scharf abgewiesen. Um das Datum haben Christen sich nicht zu kümmern. Er nennt kein Datum, er nennt keine Uhrzeit, damit niemand von uns einen Endzeitfahrplan aufstellen kann, und so nach dem Motto, dann kann ich ja kurz vor Schluss auf den Zug noch aufspringen. Und deshalb mahnt Jesus, hütet euch aber, dass euer Herz nicht beschwert werde mit Fressen und Saufen, mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich, also wenn er wiederkommt, nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Also wenn Jesus wiederkommt, kommt er, um Gericht zu halten und um seine Leute vor der Hölle zu retten. Jesus kommt also am Schluss der Geschichte anders, als er jetzt noch unter uns ist. Er sagt, ich komme wieder, und er fragt, bist du bereit? Und da sagen viele, das macht Angst. Solche Angstpredigten, die können wir doch gar nicht gebrauchen. Aber man muss doch mal fragen dürfen, welche Angst denn? Jesus will auf jeden Fall nicht die Sklavenangst. Bei den Sklaven ist es so, da hören sie plötzlich den Schrei, der Herr kommt. Und das ist Entsetzen groß. Man hat Angst, hoffentlich trifft mich heute die Peitsche nicht. Wen wird es von uns denn heute treffen? Man spürt schon den reißenden Schmerz auf dem Rücken, die Angst, die sitzt in den Knochen. Wer den kommenden Gott so fürchtet, der hat Heidenangst. Diese Angst, die sieht einen unberechenbaren, einen launischen Dämon, der immer noch sieht, wo er irgendwie reinschlagen kann. Vor dem muss man sich fürchten, der sucht ja nur, wo er strafen kann. Und gegen diese Heidenangst, da läuft die Bibel zu Recht Sturm. Dieses Zerrbild von Gott, das will die Bibel aus unserem Kopf rausblasen. Ich hatte es diese Woche schon mal gesagt, 360 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Einmal für jeden Tag. Jesus lädt uns ein zu einem Leben ohne Heidenangst. Die Folge von so einer Heidenangst, die ist natürlich, oder Sklavenangst, ist Schadenfreude. Man freut sich dann hämisch, wenn man selber nicht die Peitsche abkriegt, sondern der andere. Und so eine Art von Freude, die ist dämonisch. Dann werden endlich meine blöden Arbeitskollegen in der Hölle schmoren. Das ist dämonisch. Es gibt auch noch eine andere Angst, ich nenne sie mal die Kinderangst, die will Jesus auch nicht. Wie sieht die Kinderangst aus? Im Gewühl des Kaufhauses will das Kind die Mutter ja nicht verlieren. Es hält sich ängstlich an der Mutter fest. Nur mich nicht verlieren, ich will nicht verloren gehen. Ich möchte behütet und beschützt werden. Und trotz dieser Ahnung von Geborgenheit bleibt letztendlich kindlicher Egoismus, ist bei Kindern ja auch okay. Aber wenn man sich das im Verhältnis zu Gott so zurechtbastelt, Hauptsache ich bin drin, Hauptsache ich bin gerettet, ich habe meinen Kuschelclub der Heiligen, dann ist das nicht okay. Dann will Jesus das nicht. Weil er will, dass du zum Beispiel diejenigen siehst, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Und diese Angst, die produziert dann Belohnungsfreude. Das geht dann so im Kaufhaus, das Kind hat brav mit eingekauft, es hat diesmal nichts aus den Regalen rausgeschmissen und ausnahmsweise die Kassiererin nicht angespuckt. Und weil das Kind sich ordentlich benommen hat, gibt es zu Hause eine Belohnung, nämlich Schokolade. In der Pädagogik ist das ja alles in Ordnung. Aber im Verhältnis zu Gott bekommen wir keine Belohnung, die wir verdient haben. Die Bibel kennt keinen Lohn, den wir verdient haben. Die Bibel redet nur vom Lohn als unverdientes Geschenk. Du kannst nichts leisten. weil Jesus bereits alles für dich geleistet hat, damit du belohnt wirst. Nämlich er hat die Leistung vollbracht am Kreuz, da hat er die Rettungsaktion gestartet. Das ist ein unverdientes Geschenk. Und Jesus will also auch keine Belohnungsfreude und keine Kinderangst. Welche Angst denn dann? Es gibt eine Angst, die ist gut. Das ist eine Angst, die nur die Liebenden kennen. Diese Angst ist nur in der Liebe zu Hause. Das ist nicht die Angst vor dem anderen, sondern es ist die Angst um den anderen und die Angst vor mir selber. Die Angst, ich könnte den anderen verletzen, ich könnte ihn vernachlässigen, ich könnte ihn enttäuschen. Ich möchte mehr lieben, aber ich komme an meine Grenzen, ich erkenne das und ich leide daran, dass ich diese Grenzen in meinem Leben habe. Weißt du, wer liebt, der macht sich doch Gedanken, wie kann ich dem anderen eine Freude machen? Wer wirklich liebt, der freut sich auch dann darüber, vor allem wenn der andere glücklich ist. Wer liebt, der lässt alles stehen und liegen, um den geliebten Menschen für ihn da zu sein. Wer liebt, der hat plötzlich viel Zeit, obwohl er vorher Stress hatte. Dinge, die bisher wichtig waren, die treten zurück, weil dieser Mensch wichtig wird. Guck dir mal einen jungen Menschen an, einen Junge zum Beispiel, der frisch verliebt ist, der entwickelt plötzlich ein Verhältnis zu Kamm und Seife. Die verändern sich, positiv. Weißt du, und im Verhältnis zu Jesus, da sieht das dann so aus, weil Jesus für mich alles getan hat, liebe ich ihn. Und ich möchte ihn um nichts in der Welt enttäuschen. Ich habe Angst davor, ihn zu enttäuschen, weil er für mich alles getan hat. Und das verändert mein ganzes Leben. Und dann, wenn das in meinem Leben zu Hause ist, diese Angst, die in der Liebe drin steckt, ich will ihn nicht enttäuschen, weil er alles für mich getan hat, weil ihm mein Leben gehört, dann wird die Wiederkunft von Jesus eben nicht zur persönlichen Katastrophe, sondern zur Erlösung. Bei seinem ersten Kommen, da war Jesus arm und demütig gekommen. Er kam vor 2000 Jahren als Retter. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht als Retter, sondern als Richter. Und bis dahin gilt die großartige Einladung, lass dich versöhnen mit Gott. Und das kann nur Jesus. Die Frage nach dem Zeitpunkt der Wiederkunft, die lehnt Jesus ab. Aber die zweite Frage, die seine Kumpels auf Lager haben, die beantwortet er. Sie fragen nämlich, an welchen Zeichen wird man erkennen, dass es losgeht? An welchen Zeichen wird man erkennen, dass es losgeht? Die Anzeichen, die er nennt, sind Hinweiszeichen, Hinweiszeichen für seine Wiederkunft. Und er sagt, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Die Reaktion auf die äußeren Zeichen ist, dass den Menschen Angst und Bange wird. Jesus spricht hier auch von allen Völkern, das heißt, auch gemeinsam werden sie das Steuer nicht herumreißen können. Sie werden nicht mehr ein noch auswissen, sagt er. Also die Wiederkunft von Jesus, das ist das zentrale Ereignis unserer Zukunft. Nicht Umweltkatastrophe, nicht Atomschlag, nicht Weltuntergang, sondern Jesus kommt. Und bevor er wiederkommt, das sagt er hier, kommt einiges auf uns Menschen zu. Aber das ist alles immer nur das Vorletzte. Das letzte Wort hat er. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Bei der Wiederkunft von Jesus wird es nicht zugehen wie bei seinem ersten Kommen, wo wir im Nachhinein noch eine Geburtstagsfete wie Weihnachten draus machen können. Ein gemütliches Familienfest. Nein, wenn er wiederkommt, dann werden das alle auf der Welt mitbekommen. Jesus wird nicht wie damals unbemerkt wiederkommen, sondern er sagt, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich muss mal sagen, Jesus ist kein Optimist. Nach dem Motto, wird schon werden. Er ist kein Hans Guck in die Luft, der die Probleme in deinem Leben und auf unserer Erde nicht mitbekommt. Jesus ist auch kein Pessimist, so ein Miesepeter, der seine Predigt so aufbaut nach dem Motto, erstens, es ist schlimm, zweitens, es wird alles viel schlimmer, drittens, mir ist auch schon schlecht. Amen. Solche Predigten hat er nicht gehalten. Jesus ist Realist. Er sagt nicht, Kopf hoch, das Schlimmste kommt noch, sondern sagt, Kopf hoch, das Beste kommt noch. Er sagt, für Christen geht es nicht abwärts, sondern aufwärts. Seine Botschaft heißt Kopf hoch. Und das ist die angemessene Körperhaltung, die er dir empfiehlt. Christen wissen, wenn Himmel und Erde aufhören, wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schenken, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel verrät uns, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und das ist der Grund, warum du, wenn du zu Jesus gehörst, mit erhobenem Kopf durchs Leben gehen kannst. Unabhängig auch davon, was das Schicksal im Leben für dich bereit hat. Aber du weißt, ich bin da nicht allein. Einer, der mindestens 100 Menschen mit hängendem Kopf gerettet hat, war Don Ritchie. Im Mai 2012 ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Menschen nannten ihn den Engel vom Cliff. Er wohnte fast 50 Jahre lang gegenüber der berühmt-berüchtigten Klippe am Eingang von Sydneys Hafen. Und Don Ritchie hatte zahlreiche verzweifelte Menschen davon abgehalten, sich von da oben in den Tod zu stürzen. Er wohnte da oben in seinem Häuschen und hielt ständig Ausschau, ob er irgendwo einen Menschen sah, der mit hängendem Kopf durch die Landschaft marschierte. Und wenn er jemanden sah, dachte er, das ist ein angehender Selbstmörder. Er ging zu ihm hin, verwickelte ihn in ein Gespräch, bot ihm an, in seinem Haus in einen Tee zu kochen, mit ihm zu reden. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann, war in der Regel die Frage, mit der er das Gespräch eröffnete. Und dann schleuste er sie in sein Haus und er konnte einige auf diese Weise retten. 160 Menschen. Don Ritchie sagte, niemand sollte die Macht eines freundlichen Wortes unterschätzen. Manche konnte er nicht retten und einmal musste er einen Mann regelrecht niederreißen, damit er sich nicht in die Tiefe stürzt. Ich habe mir gedacht, als ich das hörte und gelesen hatte, ähnlich wie Don Ritchie, ohne jemanden festzuhalten, will Jesus mit seinen Worten alle Menschen aufrichten und für das Leben retten. Er lädt die Menschen in das Haus im Himmel ein, wo er nur noch darauf wartet, dass du sagst, schraub bitte mein Namensschild daran, dass das schon mal für mich reserviert ist. Fertig ist es ja schon. Er baut ja schon seit 2000 Jahren daran. Und Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Aber er will eben, dass du diese Wohnung auch schon mal in Besitz nimmst, dass du ihm sagst, Jesus, ich komme. Das müssen wir ihm sagen, wir Christen sagen, beten dazu. Nun zurück zu den Hinweiszeichen. Die Hinweiszeichen, die Jesus nennt, kommen auf die gesamte Menschheit zu. Er nennt aber auch Dinge, die kommen besonders auf die Christen zu. Das muss ich heute mal auch besonders mit sagen, weil niemand den Eindruck bekommen soll in dieser Woche, wenn du Christ wirst, da wird dir der rote Teppich ausgerollt und dir stößt im Leben nichts mehr zu. Das wäre eine Irrlehre. Christsein ist spannend, das ist auch schwer und es ist vor allem schön. Aber es ist eben auch schwer und davon redet Jesus jetzt hier. Er nennt Dinge, die kommen auf die Christen zu und er meint, dass die Jesus-Leute mit Verführung und mit Verfolgung rechnen müssen. Für die Christen wird die letzte Zeit, sagt Jesus, besonders schwer. Ist immer gut, wenn ich den Originalton von Jesus selber bringe. Er sagt, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Und weiter sagt er, aber von diesen allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in den Synagogen, das ist die Kirche der Juden, und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen, das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. Das ist am Anfang den Freunden von Jesus, den Aposteln, so ergangen und das ist bis heute so geblieben. Nach allen Evangelien, also Berichten über das Leben von Jesus, die von dieser Zukunftsrede berichten, nennt Jesus die Warnung vor der Verführung an erster Stelle. Auch in den Offenbarungen, im letzten Buch der Bibel, finden wir diese Warnung ganz vorne in den Sendscheiben. Warum eigentlich? Weil die Verführung der Christen schlimmer ist als die Verfolgung der Christen. Es gibt einen Satz, der ist noch weit weg von unserem Alltag in Deutschland. Dieser Satz heißt, das Blut der Märtyrer, das sind diejenigen, die deshalb hingerichtet wurden, weil sie zu Jesus gehören, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das heißt, Christenverfolgung wird zum Segen für die Christenheit. Dort, wo Christen bedrängt werden, wachsen häufig die Gemeinden. Die Gegner werden zum Segen für die christlichen Gemeinden. Eins kann man aber nicht sagen. Die Verführer, die Irrlehrer sind der Same der Kirche. Verführung macht Gemeinden kaputt und deshalb stellt Jesus das ganz vorne an. Er warnt eindrücklich, lauft den Verführern nicht nach. Und auch das ist schwer, das auseinanderzuhalten. Man möchte heute sogar hinzufügen, lauft den Verführern nicht nach, auch wenn sie ein frommes Mäntelchen tragen, auch wenn sie vielleicht sogar einen Pfarrertalar oder ein Bischofskreuz umhaben. Die Verführung, die kommt von innen, die Verfolgung, die kommt von außen. Von innen wird die Bibel verbogen, da werden Kreuz und Christus überflüssig gemacht, von uns haben wir gehört, auch die Mission wird überflüssig gemacht. Wir brauchen heute mehr denn je die Gabe der Geisterunterscheidung. Welche Stimme kommt von Gott und welche kommt von anderen Geistern? Und diese Gabe, die kann in deinem Leben, wenn du zu Jesus gehörst, nur wachsen, wenn du die Bibel liest und zwar im Zusammenhang. Und damit jetzt niemand einschläft, habe ich noch ein Lied mitgebracht, das möchte ich dazwischen schieben, darf ich das? Ja. Weil ich in den letzten Jahren mich besonders damit beschäftigen musste. Wir müssen uns ja alle damit beschäftigen. Und das ist das, dieses heißt falsche Propheten. Wir können heute 3 Minuten länger machen, weil morgen können wir ausschlafen. Ne? Sie fälschen Gottes Worte, sie kehren die Wahrheit um. Sie kommen stolz geschritten, sie halten uns für dumm. Sie predigen uns Wasser, sie saufen heimlich Wein. Sie halten schöne Reden, sie lächeln süßlich drein. Falsche Propheten verderben unser Land. Falsche Propheten, ihr seid uns wohl bekannt. Falsche Propheten, wir folgen euch doch nicht. Falsche Propheten, es kommt das Weltgericht. In die Irre, sie wollen an dein Geld. Sie reden viel vom Himmel, sie lieben nur die Welt. Sie nehmen Gott in Anspruch, sie laufen von ihm fort. Sie beten sich bald heiser, sie pfeifen auf sein Wort. Falsche Propheten verderben unser Land. Falsche Propheten, ihr seid uns wohl bekannt. Falsche Propheten, wir folgen euch doch nicht. Falsche Propheten, es kommt das Weltgericht. Sie scheren sich zum Teufel, sie beten, Herr, komm bald. Sie singen fromme Lieder. Ihr Gottesdienst ist kalt. Sie gehen eigene Wege, sie glauben keiner Macht. Sie dulden keine Freiheit, sie lieben nur die Nacht. Falsche Propheten verderben unser Land. Falsche Propheten, ihr seid uns wohl bekannt. Falsche Propheten, wir folgen euch doch nicht. Falsche Propheten, es kommt das Weltgericht, ja. Sie schwätzen oft von Liebe, sie reden nach dem Mund. Sie sitzen fest im Sattel, sie stoßen sich gesund. Sie schenken kalte Steine, sie geben uns kein Brot. Sie wollen vom Kreuz nichts hören, sie bringen nur den Tod. Falsche Propheten verderben unser Land. Falsche Propheten, ihr seid uns wohl bekannt. Falsche Propheten, wir folgen euch doch nicht. Falsche Propheten, es kommt das Weltgericht. Das war das, was Jesus ganz vorn rangestellt hat, dass er gesagt hat, damit habt ihr zu tun, bis ich wiederkomme, das von innen kaputt gemacht wird. Und dann nennt er das andere. Er sagt, nach der Verführung, da kommt dann auch noch Verfolgung dazu. Christen werden bekämpft und verfolgt. Und das passiert, wenn man es so beobachtet, im Allgemeinen in zwei Formen. Da gibt es die atheistische und muslimische Staatsreligion, wo man das Christentum ausrotten will. Missionswissenschaftler berichten, dass in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte noch nie so viele christliche Märtyrer gegeben hat wie in unseren Tagen heute. Noch nie. In dieser Woche kam die Meldung, dass in Syrien, man hat es noch gar nicht gewusst, aber im September ist das stattgefunden, 11 Christen geköpft und gekreuzigt wurden. Auch ein Vater mit seinem 12-jährigen Sohn wurden gekreuzigt und 2 Tage hängen gelassen. Das passiert in unseren Tagen, während wir friedlich hier sitzen. Ich muss mal sagen, betet für die Christen, die verfolgen, denn die beten auch für uns. Die beten für uns in Europa, weil die Verführung so schlimm ist. Und wir müssen für sie beten, damit sie Kraft haben, in der Verfolgung auszuharren. Warum, frage ich mich manchmal, machen denn die Verfolger in ihren Ländern die Bibel nicht zur Pflichtlektüre, damit alle lesen können, was die Christen für Spinner sind, aber die Bibel wird verboten. Sie können doch zum Beispiel sagen, die Bibel gehört in der Grundschule zum Lesen und dann wird man ja merken, das ist alles Quatsch, aber nein, sie haben Angst vor dem, was in der Bibel steht und der vor dem, der in der Bibel vorgestellt wird. In Nordkorea führt der Besitz einer Bibel zu 5 Jahren Konzentrationslager. Nur wenn du eine besitzt. Ungefähr 30.000 Christen befinden sich dort im Konzentrationslager. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Christen und anderen Gefangenen. Es gibt Christen, die nicht als Christen verurteilt sind, sondern eben als politische Gefangene. In den Konzentrationslagern dürfen die Häftlinge in Anwesenheit der Wärter nicht hochschauen und auch nicht zueinander schauen. Sie müssen auf den Boden schauen. Da möchte man sie unter Kontrolle haben, man möchte sie demoralisieren. In diesen kommunistischen KZs gilt Kopf runter. Und besonders diesen Christen der Verfolgung sagt Jesus Kopf hoch. Wenn schon äußerlich nicht, dann innerlich. Weil sich eure Erlösung naht, sagt er. Es gibt auch nicht nur die staatsterroristische Christenverfolgung, es gibt auch eine anonyme und eine schleichende Methode, die scheint uns mehr bekannt zu sein. Da wird das Christentum in der Gesellschaft aufgelöst, wie ein Zuckerstück im Wasserglas. Da gibt es keine Gewalt, da gibt es kein Gefängnis. Das Christentum löst sich einfach auf, es verschwindet in einer Gesellschaft, die sich auf der einen Seite demokratisch nennt und wo auf der anderen Seite die Medien bestimmen, was du sagen und was du denken darfst. Und da die Botschaft der Bibel in den Medien immer weniger oder kaum noch vorkommt, wird das Christentum in eine private Ecke, in eine Nische gedrängt und es verschwindet allmählich von der öffentlichen Bühne. Man könnte dann meinen, das christliche Abendland wird heute von einer ideologischen Diktatur gegängelt, die verbietet, da oben ist kein Herr über uns, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir sind modern, wir sind aufgeklärte Leute und wir bestimmen selbst, was in unserer Gesellschaft abgeht und was nicht. Der Mensch und seine Bedürfnisse sind das Maß aller Dinge und wer nach dem Willen Gottes fragt und sich danach richten will, der wird dann als Fundamentalist, schlimmstenfalls als Nazi abgestempelt. Liste Freunde, wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch mit der Not der Christen Schluss gemacht. Und deshalb sagt Jesus: Kopf hoch, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ihr merkt, wer vielleicht jeden Abend hier ist oder am ersten Abend hier gewesen ist, hier schließt sich der Kreis von dieser Woche wieder. Denn am ersten Abend ging es um eine Frau, die auch nur auf den Boden geschaut hat, weil ihr Rückgrat so verkrümmt war. Und ich hatte davon gesprochen, dass es vielen so geht in ihrer Situation, in ihrem Leben, dass sie sagen, ich bin innerlich verkrümmt. Und ich hatte davon gesprochen, dass eine Verkrümmung wir alle haben, das ist die Sünde. Und dennoch sagt Jesus auch an diesem letzten Abend heute, Kopf hoch, er will dich aufrichten. Und wenn jemand noch nicht zu Jesus gehört, dann sagt er, ich will die Sünde in deinem Leben wegnehmen, ich will es vergeben. Ich bin dafür am Kreuz gestorben. Du gehörst zu mir. Und wisst ihr, und deshalb predigen wir, solange wir in diesem Land dürfen, predigen wir, dass die Menschen davon zu hören bekommen. Wir reden nicht von irgendwelchen Außerirdischen, die auf einem Berg in Südfrankreich Garagen haben und dort die Rettung anbieten. Nein, wir reden von Jesus, der auf einem Hügel vor der Stadt Jerusalem vor 2000 Jahren am Kreuz sein Leben gelassen hat. Dort ist die Rettung zu finden, dort ist die Erlösung zu finden. Von Jesus müssen alle hören. Deshalb haben auch die Christen dieser Gemeinde diese Veranstaltungsreihe hier organisiert. Und wenn du sagst, ich möchte unbedingt dazugehören, ja, was hindert dich denn, dass du sagst, ich komme heute zu Jesus? Ich will diesen Kopf-Hoch-Lebensstil für mich jetzt in Anspruch nehmen. Ich will es gleich sagen, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht, diesen Lebensstil. Auch die verfolgten Christen in den Gefängnissen in muslimischen Ländern oder in den KZs in Nordkorea, die schaffen das aus eigener Kraft nicht. So nach dem Motto, jetzt machen wir mal einen auf stramm Christen und zeigen denen mal, dass wir das ja aushalten. Sondern die können das nur, weil Jesus in ihrem Leben ist. Und Jesus auch der Grund, warum sie Jesus eben nicht abschwören, sondern das auf sich nehmen. Weil sie sagen, ich will doch in meine Wohnung, in mein Haus im Himmel einziehen. Und Jesus ist doch der, der mich dorthin bringt. Dann setzen sie das ins Verhältnis zu dem, was sie dann haben, wo kein Leid, keine Tränen, keine Schmerzen und kein Tod mehr sein wird und zu dem, was sie jetzt aushalten müssen. Und dann kannst du Jesus das sagen, ja, hast du mein Leben, ich bitte dich, nimm die Führungsposition, vergib mir meine Sünde und mach aus mir das, was du haben willst. Aber ich bitte dich, wenn du alleine das zum Beispiel auf dem Nachhauseweg heute betest in deinem Herzen, dass du dann zu jemandem gehst, den du kennst und der Christ ist, wo du sagst, du, wir müssen noch mal einen Kaffee miteinander trinken und da habe ich schon noch ein paar Fragen und ich muss vor allem dir auch mal sagen, dich fragen, wie es jetzt weitergeht. Denn dieses erste Gebet zu Jesus, das ist ja nur ein erster Schritt und dem weitere Folgen. Wie sieht das aus, jetzt hinter Jesus hergehen, die Bibel im Zusammenhang lesen und nicht nur lesen, sondern auch noch verstehen? Da brauche ich ja andere Christen, die mit mir auf den Weg sind. Und ich will das gleich sagen, mit der Heiligen Schrift wären wir ein ganzes Leben lang nicht fertig. Da entdeckst du immer wieder neue Sachen. Also jedenfalls sind heute Abend auch Frauen und Männer hier, die sind bereit, mit dir zu beten, die mit dem orangen Band, Namensschild drauf. und auch ins Gespräch zu kommen. Und die dritte Möglichkeit, die wir jeden Abend hier angeboten haben, wollen wir auch heute Abend anbieten. Ich weiß natürlich, dass Jesus tausende Möglichkeiten hat. Aber wenigstens drei wollen wir anbieten. Es wäre doch brutal und lieblos, wenn ich hier den Tisch decke und sage, das hat Jesus zu bieten, einen aufrechten Gang, Kopf hoch durchs Leben und vor allem das ewige Leben und dann packe ich das alles wieder zusammen und jeder muss sehen, wie er zurechtkommt. Nein, wir müssen doch sagen, wie wir das nehmen können, wie wir das in Anspruch nehmen können und das geht mit einem Gebet los. Und für manche ist es wichtig, dass sie die ersten Schritte im Glauben in der Öffentlichkeit tun, damit jeder gleich weiß, jetzt mache ich ganze Sache. Und da lade ich dich ein und wir sprechen dann davon ein Gebet. Ich gebe dir sozusagen eine Vorlage, Satz für Satz spreche ich das Gebet vor, dass du zu deinem eigenen Gebet machst, Satz für Satz nachsprichst. Und dann hinterher nach diesem Gebet kommen diese Mitarbeiter mit dem Namensschild, jemand noch zu dir, dass er ins Gespräch kommt. Wir wollen dir auch das Heft mitgeben, wo das Gebet nochmal drin steht, als Erinnerung. Aber wichtig ist, dass du dich jetzt fragst, ist das bei mir geklärt? Während das nächste Lied gespielt wird jetzt, geht ungefähr 3 Minuten, hast du die Möglichkeit, nach vorn zu kommen. Und nach dem Lied biete ich dann das Gebet an. Ich hörte von einem Mann, der hatte Rückenschmerzen. Und da sitzt er beim Arzt. Bandscheibenvorfall wird festgestellt und der Arzt gibt dem Patienten einen Rat. Und er sagt zu seinem Patienten, schreiben Sie auf ein Blatt Papier das Wort aufrecht. Dann kleben Sie das Papier bei Ihrem Computer gegenüber an die Wand. Und jedes Mal, wenn Sie auf das Papier sehen, dann setzen Sie sich wieder gerade hin. Und er fügte hinzu, denn einen Fixpunkt muss der Mensch haben, sonst sackt er in sich zusammen. Der Arzt hat recht, wenn er sagt, einen Fixpunkt muss der Mensch haben. Und ich frage heute am Schluss dieses Abends, worauf fixierst du dein Leben? Bei manchen ist es der Erfolg, die Karriere, bei manchen ist es die Familie, bei manchen sind es die Modetrends, die Medien. Aber wir wissen, dass dieser Fixpunkt in unserem Leben auch ganz schnell wegfallen kann. Der beste Fixpunkt für unser Leben ist der Kruzifixus, der Gekreuzigte. Am Fixpunkt Jesus wirst du aufgerichtet, wenn du vor Sorgen zusammensackst. Dort wirst du auch gehalten, wenn du fällst. Bei Jesus wird vor allem die Sünde vergeben. Und dort lernen wir den aufrechten Gang, nämlich erhebt eure Häupter. Und genau dazu lade ich dich heute Abend im Namen von Jesus ein. Und wenn du das willst, dann komm zu ihm, nicht zu mir. Wir treffen uns am Kreuz, das ist sein Zeichen.